NDR Info. Themen des Tages.
Ich denke heute, nach 35 Jahren deutscher Einheit und in einer schwierigen Zeit für unser Land, sollten wir uns neu sammeln und mit Zuversicht und Tatkraft nach vorn blicken. Lassen Sie uns eine gemeinsame Kraftanstrengung unternehmen für eine neue Einheit in unserem Land.
So die Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz heute in Saarbrücken auf der zentralen Feier zum Tag der deutschen Einheit. Und auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine starke Rede ganz im Sinne des Einheitsgeistes gehalten. Welche Zeichen die Politiker zum 35. Einheitstag setzen wollten und ob das gelungen ist, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir nach München. Der Flughafen war dort am Donnerstagabend stundenlang gesperrt. Mal wieder wurden Drohnen gesichtet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der will jetzt kurzen Prozess machen, erfordert den Abschuss der Flugobjekte. Das sind nur zwei der Themen des Tages. Heute am Tag der deutschen Einheit mit Christopher Gaube. Willkommen. Schon bei der Kabinettsklausur in dieser Woche, da wurde deutlich, der Kanzler will die Deutschen einstimmen. Einstimmen auf einen Aufbruch, auf Zuversicht und Tatkraft. Da war die Gelegenheit beim Festakt zur Einheitsfeier heute in Saarbrücken günstig, das Publikum recht groß. Gastgeberin der Feier in diesem Jahr ist Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Und die konnte nicht nur Kanzler Merz, sondern sozusagen den Nachbarn, Frankreichs Präsident Macron, begrüßen. Denise Friemann mit Eindrücken von der Einheitsfeier.
Der Festakt zum Tag der deutschen Einheit. Er sollte in diesem Jahr vor allem ein Blick in die Zukunft sein, von Deutschland, aber auch von Europa. Ja, sowohl Bundeskanzler Merz von der CDU als auch die amtierende Bundesratspräsidentin und saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD erinnerten an den Mut derjenigen, die die friedliche Revolution vor 35 Jahren gestaltet haben. Aber dann ging es schnell darum, wie weit Deutschland in der Wiedervereinigung gekommen ist. Laut Bundesratspräsidentin Rehlinger wurde viel erreicht, aber
muss denn der Osten sich so lange wandeln, bis er so ist wie der Westen? Ich halte das für keine gute Idee. Vielleicht ist es in der aktuellen Lage doch eher so, dass wir vor allem eines sind: gemeinsam vereint im Wandel.
Getreu dem Motto ihrer Bundesratspräsidentschaft Zukunft durch Wandel formulierte Rehlinger Verpflichtungen für die Zukunft. Beispielsweise müsse die Demokratie vor verfassungsfeindlichen Kräften geschützt werden, im Zweifel mit allen Mitteln, die die Verfassung bietet. Bundeskanzler Merz, aus dessen Umfeld es im Vorfeld hieß, er werde eine Ruckrede halten, blickte ebenfalls in die Zukunft und stellte die Frage:
Was wollen wir für ein Land sein?
Seine Antwort: ein demokratisches, rechtsstaatliches, wirtschaftlich starkes und soziales, aber auch ein europäisches Deutschland. Das Ziel: eine neue Einheit. Um das zu schaffen, gäbe es allerdings einige Herausforderungen zu bewältigen. Zum einen müsse Deutschland lernen, sich selbst wieder zu verteidigen. Merz warb deshalb dafür, freiwilligen Wehrdienst zu leisten. Ein weiterer Punkt: Deutschland wirtschaftlich wieder stark machen. Merz sprach sich deshalb für den Abbau von Bürokratie und mehr Deregulierung aus.
In Europa und in Deutschland muss es deshalb weniger Regulierung und weniger Kontrolle geben. Nur aus wirtschaftlicher Stärke heraus können wir schließlich noch einmal den Sozialstaat so aufstellen, dass wir die sozialen Versprechen auch künftig erfüllen können.
Ähnlich äußerte sich auch der französische Präsident Macron. Und auch er forderte den Abbau bürokratischer Hürden. Seit 2 Jahrzehnten war es heute das erste Mal, dass ein ausländisches Staatsoberhaupt bei den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit dabei war. Macron bedankte sich dafür, sagte, es sei eine Ehre und hielt seine Rede zu Beginn und am Ende auf Deutsch.
Unsere Pflicht ist es, jeden Tag aufs Neue für diese Vereinigung, diese Einheit zu kämpfen. Werden wir dieser Aufgabe gerecht? Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Es lebe das geeinte Europa.
In allen drei Reden war zu spüren, es sind aktuell keine einfachen Zeiten. Der russische Angriffskrieg in Europa, dadurch eine schwächelnde Wirtschaft und dazu erstarkende extremistische Kräfte. Und so war das Motto der saarländischen Ratspräsidentschaft, Zukunft durch Wandel, irgendwie auch maßgebend. Denn hier waren sich heute alle Redner einig: Für eine bessere Zukunft muss sich etwas verändern in Deutschland und Europa.
Ein Festakt also mit starker politischer Symbolkraft, aber das ist ja nur ein Teil der Feierlichkeiten in Saarbrücken. Der andere lebt von den Menschen, die vorbeikommen. Zum Diskutieren, zum Schlendern, zum Feiern beim Einheitsfest in der Saarbrücker Innenstadt. Und genau dort ist Reporter Karl Rolzhofen. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Karl, beim Festakt, da ging es um eine neue Einheit, einer neuen innerdeutschen Einheit, aber auch unter den europäischen Staaten. Sind denn jetzt auch Menschen aus allen Himmelsrichtungen nach Saarbrücken gekommen?
Wir haben natürlich nicht mit allen sprechen können, weil doch wahnsinnig viele Menschen in die Stadt heute und gestern auch schon hineingekommen sind. Heute noch mal deutlich mehr, die gekommen sind. Und wir haben Menschen zumindest aus allen Teilen der Bundesrepublik gesprochen. Und natürlich sind auch viele aus Frankreich rübergekommen, was ein Katzensprung natürlich ist bis nach Saarbrücken. Sodass hier wirklich sehr viele Menschen aus sehr vielen Himmelsrichtungen heute zusammengekommen sind.
Ja, und wie sieht er denn aus, dieser etwas ausgelassenere Teil der Einheitsfeier? Wie erlebst du Stimmung und Menschen?
Die Menschen sind, das ist mein Eindruck, sehr überrascht. Sie haben, glaube ich, gar nicht so ein riesiges Fest erwartet. Und mit allen, mit denen wir gesprochen haben, da ist die Resonanz durchaus sehr positiv.
Ganz wunderbar. Ich freue mich, dass es hier ausgerichtet wird. Ja, muss ich sagen. Ich bin froh, hier zu sein. Macht Spaß.
Ich finde, es ist sehr vielfältig. Es ist sehr friedlich. Es ist sehr gut organisiert und eine super tolle Stimmung.
Ja, ich finde es super. Ich finde es ganz toll, dass so viele Menschen heute gekommen sind und dann das Fest auch mitfeiern. Und man wirklich auch spürt, dass hier eine Einheit ist.
Also es gibt wahnsinnig viel hier zu entdecken. Blaulichtorganisationen, die sich zeigen, Wissenschaftsorganisationen, die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft ist hier mit einer Rakete, wo man mit VR-Brillen die Raumfahrt erleben kann. Also es gibt wahnsinnig viel zu entdecken und ich habe den Eindruck, davon waren viele hier wirklich überrascht.
Was ist denn von dem Spirit, den März? Viele haben ja im Vorfeld gesagt, soll eine Ruckrede werden und auch Macron in ihren Reden dazu verbreiten, versucht haben, auf dem Einheitsfest zu spüren.
Ich glaube, davon spürt man weniger. Dass der Bundeskanzler aber sich auf dem Einheitsfest hat blicken lassen, das hat, glaube ich, viele überrascht und auch tatsächlich gefreut. Er ist zwar umgeben von vielen Sicherheitskräften und teilweise auch Freiwilligen, die so eine Art Sicherheitsring um ihn gebildet haben. Mit denen ist er über die Blaulichtmeile und auch entlang der Saar spaziert. Das haben natürlich viele Menschen auch beobachtet. Es sind viele an ihn herangetreten, wollten Fotos mit ihm schießen, durften das auch. Es waren dann doch Szenen der Nähe, wo man eben dem Bundeskanzler auch näher kommt. Konnte.
Inhaltlich stehen ja in diesem Jahr beim Einheitsfest zwar Gemeinschaft, die Zukunft und auch die Sorgen der Zeit im Mittelpunkt, aber so manchem kam die deutsch-deutsche Wiedervereinigung thematisch zu knapp. Ist das bei dem Einheitsfest jetzt anders?
Ich glaube, die Ländermeile ist ein guter Ort, um die deutsch-deutsche Geschichte und die Gemeinsamkeit zu entdecken und aber auch die Unterschiede festzustellen, die zu diesem Land gehören. Und das wird mit großem Interesse wahrgenommen, weil hier auch die Besonderheit darin liegt, eben nicht nur eine Ländermeile zu zeigen, die verschiedene kulinarische Unterschiede bietet, sondern wo auch Länder die Gelegenheit nutzen, auf ihre Eigenheiten hinzuweisen. Das Land Thüringen beispielsweise hat ein riesengroßes Iglu aufgebaut, wo sie das Zeiss-Planetarium, das im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, einfach zeigen. Das ist vielleicht auch eine Tatsache, die Menschen im Saarland oder auch in Rheinland-Pfalz oder in anderen Himmelsrichtungen der Bundesrepublik bisher vielleicht auch ein Stück weit verborgen geblieben sind. Und diese Unterschiede und diese Eigenheiten hier im Kleinen auf einer Meile kennenzulernen, das schafft dann auch einen Teil dieser Vereinigung.
Ja, und gefeiert wird noch bis morgen. Eindrücke waren das von Karl Rolzhofen aus Saarbrücken. Der Tag der Deutschen Einheit, ja, mit der zentralen Feier in Saarbrücken. Zum Festakt gab es Rap, aber auch klassische Musik und natürlich viele politische Reden, die sich ganz am Titel der Veranstaltung orientierten. Zukunft durch Wandel. Der Blick eher nach vorn, gar nicht so sehr in die Vergangenheit gerichtet. Sowohl Kanzler Merz als auch der französische Präsident Emmanuel Macron warben für Stärke und Zusammenhalt. Doch, so kommentiert es Sabine Wachs, hat nicht Merz, sondern Ehrengast Macron den Ton der Veranstaltung gesetzt.
NDR Info. Die Meinung.
Emmanuel Macron hat den Tag der deutschen Einheit gekapert. Wer eine böse Zunge hat, kann genau das mit Fug und Recht behaupten. Denn die Rede des französischen Präsidenten überstrahlte einen Festakt, der sich doch im Kern der deutschen Wiedervereinigung widmen sollte. Die geriet in den Hintergrund, der Blick Macrons war auf die Gegenwart und in die Zukunft gerichtet. Auf eine Gegenwart, in der die europäischen Nationalstaaten und damit auch das wiedervereinte Deutschland alleine kaum noch Gewicht haben. Auch wenn der französische Präsident als letzter der offiziellen Redner ans Pult gegangen war, so setzte er den Ton der Veranstaltung. Ein Festakt im Zeichen Europas, das hatte die Hausherrin in Saarbrücken, die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, schon weit vor dem Tag der deutschen Einheit angekündigt. Ein Festakt im Zeichen Europas wurde es dann auch, und zwar durch die deutlichen Worte von Emmanuel Macron. Zwar hatte nicht nur er die Rolle Europas in der aktuellen politischen Weltlage in den Blick genommen, auch Saarlands Ministerpräsidentin Rehlinger sprach den schon oft gehörten Satz, ein starkes Europa sei nur über starke deutsch-französische Beziehungen möglich. Konkreter wurde da schon Kanzler Merz. Er forderte mehr Deregulierung auf europäischer Ebene und die Vereinfachung von Prozessen, die die Wirtschaft wieder voranbringen. Doch auf den Punkt brachte es während dieses Festaktes nur Emmanuel Macron. Macron gab eine düstere, erschreckende, aber nicht von der Hand zu weisende Zustandsbeschreibung ab. Eine Pandemie des Hasses breite sich aus. Und so deutlich wie noch keiner vor ihm forderte Macron die Europäer auf, sich nicht mehr naiv sozialen Netzwerken anzuvertrauen, die in der Hand amerikanischer oder chinesischer Unternehmen seien. Auch bei der Frage nach der europäischen Verteidigungsfähigkeit nahm er kein Blatt vor den Mund. Hatte Kanzler Friedrich Merz in seiner Rede noch die EU in Kombination mit der NATO als Garant für die europäische Sicherheit angepriesen, so widersprach der französische Präsident dem Kanzler vehement und erteilte dem transatlantischen Bündnis einmal mehr eine Absage. Nur ein Europa, das sich entscheidet, nicht mehr abhängig zu sein, das nicht nur gemeinsam anschaffen, sondern auch gemeinsam produzieren will, habe eine Chance, sich zu behaupten. Es war ein Rundumschlag, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Saarbrücken abgeliefert hat. Eine Rede, die noch mehr als seine Sorbonne-Rede zu mehr Europa im Gedächtnis bleiben wird. Denn im Gegensatz zu Macrons Rede an der Pariser Uni im Jahr 2017 herrscht aktuell Krieg auf dem europäischen Kontinent, haben aktuell Extreme von rechts wie von links massiven Zulauf. Die drohende Spaltung der Gesellschaft, sie schreitet voran, weltweit, aber vor allem auch in Europa. Und mit Blick auf die Errungenschaft der deutsch-deutschen Geschichte darf es keine Option sein, ihr nur einen Zentimeter nachzugeben.
Ein Kommentar war das von Sabine Wachs. Drohnenalarm. Mal wieder. Dieses Mal wurden die kleinen unbemannten Flugobjekte über dem Münchner Flughafen gesichtet. Der Flughafen wurde deshalb am Donnerstagabend gleich für mehrere Stunden gesperrt. 15 Starts fielen aus, 17 ankommende Flieger mussten umgeleitet werden und tausende Fluggäste strandeten oder kamen ganz woanders an, als sie eigentlich wollten. Das sorgt für Aufsehen. Und aus der bayerischen Staatskanzlei kommen Forderungen gar nach einem Iron Dome, eine Luftabwehr in Anlehnung an die israelische Systeme, die regelmäßig Raketen und Co. abfangen. Markus Söder hat deshalb jetzt Konsequenzen angekündigt. Die Polizei soll bei ähnlichen Bedrohungen in Zukunft direkt eingreifen können. Franz-Martin Engesser berichtet.
Bereits nächste Woche soll ein Gesetz beschlossen werden, um in Zukunft Drohnen beispielsweise über Flughäfen abschießen zu können, kündigt Ministerpräsident Markus Söder an.
Fakt ist einfach, wir müssen uns wehren. Wir werden am Dienstag bereits ein neues Gesetz beschließen, in dem die Polizei sofort abschießen kann bei so einem Drohnenalarm. Abfangen, abschießen muss unbedingt vor Abwarten gehen. Wir können es uns nicht gefallen lassen. Deswegen Rechtsgrundlagen werden gemacht und wir entwickeln gerade weitere Abfang- und Jagddrohnen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es ist klar, wir sind nicht mehr ganz im Frieden und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, was da passiert.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt fordert derweil mehr Finanzierung, Förderung und Forschung, und zwar national und auf europäischer Ebene. Bei der Bundespolizei soll eine Einheit zur Drohnenabwehr aufgebaut werden.
Wir befinden uns in einem Wettlauf zwischen Drohnenbedrohung und Drohnenabwehr. Den wollen und müssen wir gewinnen. Und deswegen geht es darum, dass man auch auf europäischer Ebene die notwendigen Maßnahmen ergreift, jetzt technologisch aufzurüsten, Kompetenzen zu bündeln, dafür zu sorgen, dass Drohnenabwehrtechnik verstärkt auch in Europa in Kooperation mit Partnern aus Israel, aber auch aus der Ukraine entwickelt wird und wir an Geschwindigkeit aufnehmen gegenüber dem, was technologisch auf der anderen Seite auch immer an Drohnenbedrohung neu entsteht.
Am Münchner Flughafen hat sich die Lage inzwischen wieder beruhigt. Seit dem frühen Morgen läuft der Flugbetrieb wieder normal. Die Passagiere bleiben gelassen und loben auch das Krisenmanagement des Airports.
Mir macht es keine Sorgen. Ich schätze mal, dass es russisch ist und ich glaube, man muss da irgendwann mal ein Zeichen setzen, dass das halt nicht geht.
Zur Herfahrt habe ich mir auch schon gedacht, hey, hoffentlich ist alles gut gegangen gestern Abend, dass alle gut weggekommen sind. Aber wie ich hergekommen bin, es war eigentlich alles in Ordnung, muss man ehrlich sagen. Gott sei Dank.
Am Donnerstagabend waren über dem Münchner Flughafen Drohnen gesichtet worden. Der Flugbetrieb wurde daraufhin eingestellt. Insgesamt fielen 17 Flüge aus. 3000 Menschen mussten die Nacht in umliegenden Hotels oder auf Feldbetten am Flughafen verbringen. Sie wurden mittlerweile auf andere Flüge umgebucht. Die Verantwortlichen des Oktoberfests bleiben derweil angesichts des Drohnenalarms am Flughafen ruhig. Ohnehin gelte um die Festwiese ein Flugverbot in einem Radius von 5,5 Kilometern. Aktuell gäbe es weder bei der Festleitung noch bei der Wiesenwache Erkenntnisse zu Drohnenflügen. Zur Sicherheit stehe man aber auch in Kontakt mit der Regierung von Oberbayern, die für die Luftaufsicht und Überwachung des Flugverkehrs zuständig sei, sagte Wiesenchef Christian Scharpf.
Information von Franz Martin Engesser. Wir müssen an dieser Stelle noch einmal auf ein Ereignis zurückblicken, das womöglich tief in die Agenda von US-Präsident Donald Trump blicken lässt. Es geht um die Rede von Trump am Dienstag vor der gesamten Militärspitze des Landes. Seit Tagen schlägt sie hohe Wellen in den USA, denn Trump, der sprach wenig über Bedrohungen aus Russland und China. Stattdessen verortete er den Feind im Innern, in Chicago, in San Francisco, Los Angeles und New York. Fachleute, die halten das für beunruhigend. Sie sagen, Soldaten sollten jetzt schon einmal darüber nachdenken, wie sie auf offensichtlich rechtswidrige Marschbefehle aus dem Weißen Haus reagieren wollen. Carsten Kühntop mit einem Stimmungsbild.
Nur wenige Worte verwendete Donald Trump, um sich zur Bedrohung durch Russland, durch China zu äußern. Stattdessen sagte er am Dienstag in seiner Rede vor der Militärführung, wo er den wahren Feind sieht, zu Hause.
In den vergangenen Jahrzehnten glaubten Politiker irgendwie, dass es unsere Aufgabe ist, die entlegenen Gebiete von Kenia und Somalia zu überwachen, während Amerika von innen heraus angegriffen wird. Wir erleben eine Invasion von innen.
In Städten wie Chicago, San Francisco, Los Angeles und New York habe man es mit radikalen linken Demokraten zu tun, mit einem Feind im Innern, den das Militär bekämpfen müsse, in einem Krieg im Innern. Yvonne Chu sagt, Trump will Menschen damit einschüchtern. Sie forscht am American Enterprise Institute, einer konservativen Denkfabrik in Washington.
Diese Worte sollen jedem Angst einjagen. Man könnte zwar sagen, das sind nur Worte, aber wenn Sie sie in den Zusammenhang mit seinem bisherigen Handeln stellen, dann ist das sehr beunruhigend.
Im Sommer entsandte Trump nicht nur die Nationalgarde nach Los Angeles, sondern auch Marines gegen den Widerstand des Gouverneurs von Kalifornien. Wie ein Bundesrichter später feststellte, verstieß das gegen das Recht. Tom Nichols ist ehemaliger Professor am Naval War College, wo er jahrzehntelang junge Offiziere ausbildete. Er sagt, Trump gehe es um die Optik, um den Anblick von Soldaten auf den Straßen.
Er will, dass die Leute sich daran gewöhnen. Und er will diese militärische Präsenz in einer Zeit, wo die nächsten Wahlen immer näher rücken. Und das macht mir große Sorgen.
In gut einem Jahr stehen die Zwischenwahlen für den Kongress an. Ob sie frei, fair und geordnet ablaufen, daran hat auch J.B. Pritzker Zweifel, der demokratische Gouverneur von Illinois.
Trump möchte die Wahlen 2026 stoppen oder die Kontrolle über sie bekommen. Er wird einfach behaupten, dass es bei der Abstimmung irgendein Problem gegeben habe. Und dann hat er die Soldaten im Land, die die Kontrolle übernehmen könnten. Vorausgesetzt, Trump darf das überhaupt.
Dennoch, die USA seien längst noch kein faschistisches Land, sagt die Politikwissenschaftlerin Chu. Allerdings sei jetzt die Zeit, Trump die Stirn zu bieten.
Wir kommen an den Punkt, wo es wirklich besorgniserregend ist. Der Präsident und seine Regierung unternehmen alle Anstrengungen, das Land in eine eher autoritäre Richtung zu bringen. Was Trump in dieser Rede gesagt hat, sollte ein Signal für die Menschen sein, dass sie handeln müssen, damit seine Vision nicht Wirklichkeit wird.
Allen Soldaten empfiehlt Chu, schon jetzt über den schlimmsten Fall nachzudenken.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Militär einen Befehl erhält, der ganz offensichtlich illegal ist. Die Soldaten sind gut beraten, sich solch ein Szenario schon mal vorzustellen und ganz genau zu überlegen, wie sie auf solch einen Befehl antworten würden.
Sagt die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Yvonne Chu im Bericht von Carsten Kühntop. Zurück nach Deutschland jetzt. Ausgerechnet zum langen Feiertagswochenende wird der erste Herbststurm bei uns im Norden erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht zum Sonnabend vor Sturmböen an der Küste mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde, auf Helgoland sogar mit bis zu 85 km/h. Auf dem Brocken im Harz werden sogar orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h und mehr erwartet. Und es kommt auch eine Menge Regen auf uns zu. Thomas Stahlberg mit einem Blick darauf, was in Niedersachsen schon vom Sturm zu spüren ist.
Der Wind hat merklich aufgefrischt an der Küste. Es gibt bereits erste Fährausfälle nach Borkum, Wangerooge und Spiekeroog. Nach Jüst war das Platzangebot knapp, weil zwei kleine Boote die große Fähre ersetzen mussten. Ab morgen Abend sollen drei Sturmfluten hintereinander folgen. Die am Sonntagvormittag wird mit rund 2 Metern höher als normal sogar als schwere Sturmflut eingestuft. Die Reedereien gehen davon aus, dass sich das auf den Fährplan zu den Inseln auswirkt. Da drohen Fähren auszufallen. Die meisten Deichbaustellen an der Küste und auf den Inseln sind weitestgehend abgeschlossen, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz mit. Zuletzt wurde auf Norderney das Strandniveau erhöht, auf Langeoog und Wangerooge Schutzdünen verstärkt. Der Deich in Hale-Siel ist fertig, in Neuharlinger-Siel wurden die Sieltore ausgetauscht. In der Komhörn gab es Probleme, der Deich konnte bislang nicht auf ganzer Länge erhöht werden. Wie sicher die Deiche auf einer Gesamtlänge von 650 Kilometern sind, wollen die Deichverbände in den kommenden Wochen begutachten.
Feiertag heißt ja für viele Menschen frei haben, Füße hochlegen und entspannen. Nicht so für die Fußballer vom 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim. Die Spieler müssen heute in der Bundesliga ran und im Studio nebenan muss jetzt auch meine Kollegin Nele Hüpper aus der Sportredaktion arbeiten.
Ja, aufgepasst bei der Berufswahl, könnte man sowohl für die Fußballer als auch für mich sagen, aber Spaß beiseite. Der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Männer beginnt heute Abend mit dem Spiel Hoffenheim gegen Köln. Und es ist das Duell zweier Teams, die in dieser Spielzeit durchaus schon überzeugt haben. Beide Teams stehen punktgleich im Mittelfeld der Tabelle. Köln auf Rang 7, Hoffenheim auf 10. TSG-Coach Christian Ilzer erwartet ein schweres Spiel gegen einen gut aufgelegten Gegner.
Zum einen nehmen sie viel Euphorie aus der Aufstiegssaison mit, die einfach diesen großen Club auszeichnet. Es wird einfach gut befeuert vom emotionalen Trainer, der der Mannschaft einfach ein gutes Gesicht gibt.
Und ob Köln dieses gute Gesicht auch in Sinsheim zeigt, das klärt sich ab 20.30 Uhr. Dann ist nämlich Anpfiff für die Partie Hoffenheim gegen Köln. In der Fußball-Bundesliga der Frauen wird schon gespielt. Hier ist es Spieltag Nummer 5 und Eintracht Frankfurt hat gerade die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena zu Gast. Dort steht es nach etwas mehr als 25 Minuten noch 0:0. In der zweiten Liga der Männer rollt der Ball auch schon seit 18.30 Uhr. Zum Auftakt des 8. Spieltags ist auch ein Nordclub gefordert. Eintracht Braunschweig hat Paderborn zu Gast und liegt hinten. Quasi der erste Angriff der Paderborner landete im Tor der Braunschweiger. Paderborn führt also 1:0. Außerdem hat Fortuna Düsseldorf Nürnberg zu Gast. Dort steht es noch 0:0. Und gleich ab 19 Uhr ist Hansa Rostock in Liga 3 beim MSV Duisburg gefordert. Wir bleiben beim Fußball, schauen auf eine ganz besondere Persönlichkeit. Und zwar den ehemaligen Bundesliga-Trainer Christian Streich. Mehr als ein Jahrzehnt stand er als Trainer beim SC Freiburg an der Seitenlinie. Und bekannt geworden ist er auch außerhalb des Fußballkosmos für seine demokratisch-freiheitliche Haltung und die Art und Weise, wie er sein Demokratieverständnis vertritt. Genau dafür hat der 60-Jährige heute den Memminger Friedenspreis verliehen bekommen. Eigentlich sei dieser Preis viel zu groß für ihn, sagte er selbst. Und?
Es geht nicht darum, ob ein Bundesliga-Trainer eine kritische Stimme hat. Es geht darum, dass jeder Mensch in seinem Umfeld, in seinem Dunstkreis sich äußert.
Über sein Engagement sagte der Preisträger Christian Streich auch, dass es nicht viel sei, aber notwendig. Schauen wir zum Abschluss noch zur Para-Leichtathletik-WM nach Indien. Deutschlands bester Parasportler Markus Rehm ist dort nämlich im Weitsprung erneut über sich und die Konkurrenz hinausgewachsen und Weltmeister geworden. Seit 2011 ist er ungeschlagen. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Seit 2011 hat Markus Rehm alle 17 Titel im paralympischen Weitsprung gewonnen. Marc Eschweiler erzählt, warum dieser besondere Wettkampf nochmal anders besonders war.
Markus Rehm ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und erneut eine Klasse für sich gewesen. Mit 8,43 Metern sprang der Deutsche über 20 Zentimeter weiter als sein schärfster Konkurrent aus den USA. Bei knapp 30 Grad in der indischen Hauptstadt gelang Rehm schon im zweiten von 6 Versuchen der Siegessprung. Bei seinem letzten Versuch trug Rehm ein weißes Stirnband mit der Aufschrift Thank you, Steffi. Damit würdigte er seine langjährige Trainerin, die frühere Speerwerferin Steffi Nerius. Ihr Markenzeichen früher war das Stirnband. Nach 16 Jahren endet die extrem erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden. Unter Nerius hatte Rehm 10 WM- und 5 Paralympics-Titel gewonnen. Durch den Erfolg von Weitspringer Rehm steht der Deutsche Behindertensportverband bei der diesjährigen Para-WM in Neu-Delhi bei 4 Goldmedaillen.
Und vielleicht kommt ja noch die ein oder andere Medaille dazu. Die WM geht noch einschließlich bis Sonntag. Und ich kann direkt noch mal korrigieren, in der zweiten Liga ist noch ein Tor gefallen. Nürnberg führt gegen Düsseldorf.
Der sportliche Überblick an diesem Freitag war das mit Nele Hüpper. Und das waren auch die Themen des Tages. Ihnen noch einen schönen Restfeiertag und einen angenehmen Abend.